Liebe Freunde, da besichtigt jemand eine Kirche und sagt zu dem Pfarrer, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, Ihre Kirche, die kommt mir auch ein bisschen klein vor. Gehen denn da alle Ihre Gemeindeglieder rein? Da sagt der Pfarrer, ja, also wissen Sie, das ist so. Wenn Sie alle reingehen würden, würden Sie nicht alle reingehen. Aber da Sie nicht alle reingehen, da gehen Sie alle rein. Heute, da fragen sich manche Leute verwundert, warum so viele Jugendliche in die Kirche gehen, zum Beispiel hier in die Schlosskirche. Schließlich weiß doch jeder, der hierher kommt, dass hier von Gott geredet wird. Und Gott, den gibt es ja offiziell gar nicht. Der ist ja jedenfalls nach der vorherrschenden Meinung, ist ja eine Idee, ein Hirngespinst, eine Illusion, ein Traum. Woher kommt plötzlich die starke Nachfrage nach Gott? Ich denke, die kommt daher, weil der Mensch ein Geschöpf Gottes ist und weil der Mensch deswegen irgendwann einmal die Frage nach Gott stellen muss. Wenn man aufpasst, kann man der Frage nach Gott heute überall begegnen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Gedichtband erwischt, glücklicherweise, von Heinz Kalau. Und dieser marxistische Schriftsteller, der hat ein Gedicht hier drin, das lese ich mal vor. Der sagt das, was ich bisher gesagt habe, in 10 Teilen. Die Überschrift lautet, Gott ist nicht da. Es gibt kein Paradies nach diesem Jammertal. Kein jüngstes Gericht findet statt. Gott ist nicht da. Gott ist nicht da. Kein jüngstes Gericht findet statt. Es gibt kein Paradies nach diesem Jammertal. Dieses Gedicht endet mit einem Fragezeichen. Da habt ihr diese Frage nach Gott. Diese Frage ist schon immer von allen Menschen gestellt worden. Und die Weltanschauung und die Religionen, die Weltreligionen, die haben auf die Frage nach Gott entweder gar keine oder eine falsche Antwort. Und deswegen hat es schon immer Menschen gegeben aus allen Lagern von Weltanschauung und Religionen, die sich auf die Suche nach dem wahren Gott gemacht haben. Und ich erzähle euch heute von einem solchen Mann. Ihr könnt die Geschichte nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Dieser Mann war ein Neger. Ich weiß nicht, woher der da unten in Afrika was von Gott gehört hat. Jedenfalls hat er von dem Gott der Juden gehört und das hat ihn so neugierig gemacht, dass er eine Reise macht nach Jerusalem. Er möchte mehr über diesen Gott rauskriegen. Da wundern sich manche Leute schon, dass es unter euch Experten gibt, die zig Kilometer reisen, um an einem Jugendgottesdienst hier in der Schlosskirche teilzunehmen. Wir haben vor 14 Tagen in Leipzig einen Jugendgottesdienst gemacht mit unserer Band und da fragte der Pfarrer so die Gemeinde, wer kommt von außerhalb von Leipzig, 50 Kilometer, 100 Kilometer und so. Na, da meldeten sich so. Können wir auch mal machen, ne? Wer kommt denn von euch aus weiter weg von 50 Kilometer? Na, woher? Ruft mal! Dresden, was gibt's noch? Wer bietet mehr? Berlin. Haben wir nicht noch irgendein paar Ja, seht ihr, so ging das in Leipzig in dem Gottesdienst. Und als wir dann, da waren wir dann bis Berlin und Erfurt gekommen, war Ruhe. Auf einmal riefen von der Empore ein paar Mädchen, wir sind aus Zypern. Das ist eine Messestadt, ne? Und da meldet sich einer aus der Gemeinde und sagt, ich komme aus Texas, USA. Der kam gleich vor und hat gleich in gutem Deutsch, also wenn wir alle so gut Englisch könnten, wie der Deutsch könnte, hat er sofort erzählt, wie er Jesus begegnet ist. Ich wusste gar nicht, was ich dann noch dort predigen soll. War klasse. Also, einige von euch haben also doch 50 oder 100 oder noch mehr Kilometer hinter sich gebracht. Das ist noch gar nichts gegen diesen Neger, von dem ich hier erzähle, der ist so ungefähr 1.500 Kilometer unterwegs gewesen, um mehr von Gott zu hören. Natürlich ist er nicht getrennt, wie manche von euch, so aus finanziellen Gründen. Wisst ihr überhaupt, wer der erste Tramper gewesen ist? Der erste Tramper der Bibel. Also noch 3 Minuten Geduld, dann werde ich die Bildungslücke schließen. Ich stelle den euch gleich vor. Erst will ich euch aber noch einiges über unseren Neger sagen. Der fuhr also nicht per Anhalter, sondern der fuhr in einem eigenen Wagen, in einem sogenannten Leiterwagen. Der hatte eine leitende Position Der war nämlich Finanzminister. In Afrika, Finanzminister. Und das erklärt auch, warum der sich das leisten konnte, sich dort in Jerusalem eine Bibel zu kaufen. Eine Bibel, die ist zu damaliger Zeit ein ungeheures Wertobjekt gewesen. Kostbarer wie zum Beispiel, sagen wir mal, eine Eintrittskarte zu den Weltmeisterschaften zum Endspiel. War ja im Schwarzhandel schon eine Woche vorher über 1000 Mark wert, ne? Oder war auch seltener zu erwischen. Ungefähr so wie bei uns die Leiden des jungen W. von Blensdorf. Und ein solches kostbares, seltenes Buch, das hatte er sich gekauft. Und mit diesem Buch fährt er nun nach Hause. Ich möchte bei dieser Gelegenheit fragen, ob jeder von euch eine Bibel besitzt. Zu Hause wenigstens. Das ist ein Buch, das jeder Christ unbedingt haben müsste. Wenn ihr keins habt, könnt ihr euch draußen am Büchertisch eine Bibel kaufen. Und wer so arm ist, dass er kein Geld hat, der kriegt sie geschenkt. Da kommt er dann vor, ich habe da vorne einen Stapel hingestellt, wer will, kann sich eine wegnehmen. Jeder, der im Glauben einen Schritt weiterkommen möchte, der muss dieses Buch haben. Das genügt nicht, alle 4 Wochen mal hier in die Schlosskirche kommen und einen Gottesdienst mitmachen. Wenn man im Glauben einen Schritt weiterkommen möchte, da muss man dieses Buch haben und natürlich auch darin lesen. Ich habe von Leuten gehört aus anderen Ländern in unserer Zeit, da gibt es welche, die fahren tausende Kilometer mit der Eisenbahn, um sich eine Bibel kaufen zu können. Ihr habt es leicht, ihr kriegt sie gleich geschenkt oder da an der Türe. So ein Mensch, der eine weite Reise macht, um das Wort Gottes kennenzulernen, das war der Neger, von dem ich euch erzähle. Der begnügt sich nicht damit, dass er bloß im Gottesdienst mal sitzt, sondern er nimmt sich das Buch mit nach Hause. Und nun sitzt er in seinem Wagen und liest. Vorn auf dem Wagen, auf dem Kutschbock, sitzt der Kutscher. Und weil er ein Minister fährt, da lässt er das Lied, das Lieblingslied der Minister, hoch auf dem gelben Wagen verschälen. Und hinten sitzt der Herr Minister und liest laut. Im Altertum, da las man laut in seiner Bibel. Das Dumme ist bloß, der versteht nicht. Ja, begreift nicht, was da steht. Nicht, weil er dumm wäre, sondern er kann den Sinn einfach nicht erfassen, obwohl er ein gebildeter Mensch ist. Und wie er sich nun am Schädel kratzt und versucht, den Sinn der Worte zu erfassen und nachdenkt, was er da liest, da hört er auf einmal laut und deutlich eine Stimme, die sagt zu ihm, verstehst du auch, was du da liest? Also vor Schreck wird er gleich ganz bleich. Das heißt, das geht ja bei dem gar nicht, weil er Neger ist. Das ist komisch, bloß Bleichgesichter können bleich werden. Also jedenfalls, der erschrickt. Er erschrickt und guckt auf, um zu sehen, woher die Stimme kommt. Und wen sieht er? Er sieht den bereits angekündigten ersten Tremper der Bibel, der da vor ihm steht. Wir befinden uns ja am Anfang des ersten Jahrhunderts, also zu einer Zeit, als die Menschen noch mit 1 bis höchstens 6 PS reisten. Und der Mann, der da vor ihm steht, der hat auch einen dementsprechend etwas altertümlichen Namen. Er heißt Philippus. Das heißt auf Deutsch Pferdestärke. Nee, Quatsch, Pferdefreund. Und mit so einem Namen, Pferdefreund, da konnte der ja gar nichts anderes werden als der erste Anhalter. Das sollte mich überhaupt nicht wundern, wenn die jetzige Tremper-Generation ihren Kindern auch entsprechende Namen geben würde. Also ich mache mal ein paar Vorschläge zum Mitschreiben. Statt Sabine, Trabine. Oder statt Filine, das ist für die besseren Leute, statt Filine, Fiatine. Und für die Herren habe ich auch noch einen, statt Wolfgang, Wolgagang. Naja. Also. Ihr habt es notiert, ja? Ja. Zurück zu dem Philippus. Der steht. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, das kann man sich in diesem Sommer nicht vorstellen. Der steht also in der sengenden Mittagsglut, mitten in der Wüste, auf der Straße nach Gaza, wo die so abbiegt nach Ägypten darunter. Auf dieser Straße durch die Wüste, da war damals ungefähr genauso viel Verkehr wie heute auf der Autobahn zwischen Halle und Leipzig. Habt ihr schon mal gestanden auf der Strecke? Also da kannst du gut und gerne deine 2 Stunden stehen, ehe da mal eins zur Traktor vorbeikommt. Und so ging's dem Philippus. Weit und breit nichts als Sand und Wüste, nicht einmal olympisches Kamel ist zu sehen, meilenweit keine Kennel, keine Coca-Cola-Bude. Also, ich sage ja, es ist alles haargenau so wie auf der Autobahn zwischen Halle und Leipzig. Das ist nicht übertrieben. Oder habt ihr schon mal Kamel auf der Autobahn gesehen? Jeder von euch, der schon mal per Anhalter gefahren ist, der weiß, das ist eine abenteuerliche Sache. Man sieht manchmal Freunde und Helfer, mit denen man lieber nicht gesehen werden möchte und so. Man muss sich auf alle möglichen Überraschungen gefasst machen. Man weiß nie, wie die Sache ausgeht. Der Philippus, der war auch in dieser Beziehung ein echter Fremder. Ja. Der wusste nicht, wie die Sache weitergehen würde. Für ihn ist das ganze Unternehmen wirklich ein echtes Abenteuer gewesen. Der hatte keine Ahnung, wohin er wollte. Der wusste noch nicht mal, warum er überhaupt auf der Straße nach Gaza stand. Es war nämlich so gekommen. Philippus ist ein Jünger von Jesus. Und er wohnt in Samaria und bekommt eines Tages von Gott einen Befehl. Und Gott sagt, du gehst jetzt in die Wüste und postierst dich an der Straße nach Gaza. Jeder andere hätte gesagt, was soll ich in der Wüste? Da muss Gott sich irgendwie geirrt haben. Außerdem bin ich ja hier unabkömmlich, ich kann doch nicht einfach weggehen und ich werde hier gebraucht. Und also, das wisst ihr ja, Ausreden, die gibt es immer, wenn Gott uns ruft. Von dem Philippus heißt es hier nur klipp und klar, er stand auf und ging hin. Wenn Gott dich ruft, da kannst du das eben nicht abschieben auf einen anderen oder auf einen anderen Termin, sondern dann erwartet Gott, dass du auf der Stelle lossprinterst. Vielleicht sagt Gott jetzt zu dir, du musst heute Abend nach dem Gottesdienst noch den oder jenen Menschen besuchen. Oder vielleicht hast du vorhin beim Reinkommen ein paar Reihen vor dir einen gesehen aus deiner Klasse oder deiner Schule, von dem du nie gedacht hättest, dass der mal einen Gottesdienst besucht. Vielleicht sagt Gott jetzt zu dir, den sprichst du nach dem Gottesdienst an. Und du weißt jetzt vielleicht noch nicht, was du zu dem sagen sollst. Das brauchst du jetzt noch gar nicht zu wissen. Das geht dich jetzt noch gar nichts an, es genügt. Wenn du Gottes Befehl ausführst, und Gott wird dir dann schon sagen, was du dem sagen sollst. Bei dem Philippus ist das so gewesen, der steht als ein echter Abenteurer Gottes in der Wüste und weiß noch gar nicht warum. Da steht er nun und malt mit seiner Zehe Männel ins Sand und wartet auf die Dinge, die da kommen sollen. Und siehe da, da kommt eine Kutsche angefahren und da sitzt ein Neger drin und der Philippus traut seinen Ohren kaum, der liest aus der Bibel. In diesem Augenblick bekommt Philippus den nächsten Befehl von Gott. Gott sagt zu ihm, jetzt ran an diesen Wagen, das ist dein Fahrzeug, der nimmt dich. Und nun hebt nur der Philippus nach fremder Art die Daumen hoch, das sieht er gar nicht, weil der ja am Lesen ist. Und da hoppelt der Philippus nun erstmal ein bisschen neben dem Fahrzeug her, wie so ein Hase, immer ein Bein schon auf dem Trittbrett. Und wie er sieht, wie der Mann sich bemüht, die Bibel zu verstehen, da fällt er ihm sozusagen mit dem Trittbrett ins Haus und sagt, die Frage, die ich schon genannt habe, verstehst du auch, was du da liest? In Klammern gesagt, den Trick kannst du dir mal merken. Wenn du nachher nicht weißt, wie du den ansprechen sollst, zu dem Gott dich hinschickt, sagst du, hast du verstanden, was der Pfarrer gesagt hat und so, da läuft das Gespräch, Klammer zu. Also der Finanzminister, der antwortet und sagt, wie kann ich das verstehen, wenn mir das keiner erklärt? Kannst du mir das erklären? Wahrscheinlich hat der Philippus genickt. Der Minister sagt, also los, steig ein, ich höre. Und die Bibelstelle, die er gerade gelesen hat, die steht beim Propheten Jesaja im Kapitel 53. Und da ist die Rede von einem Mann und von dem wird Folgendes gesagt. Er war wie ein Schaf, das geschlachtet wird. Er war wie ein Lamm, das sich ruhig scheren lässt. Er sagte kein Wort. Er wurde verurteilt, aber das Urteil ist wieder aufgehoben worden. Niemand kann seine Nachkommen zählen, denn er ist von der Erde weggenommen. Und sagt der Minister, also ich bitte dich, wovon redet eigentlich der Prophet hier? Redet er von sich selber oder redet er von einem anderen oder was ist hier gemeint? Das heißt also, dieser Mann, der es gewöhnt ist, mit nüchternen Zahlen zu rechnen, mit der Wirklichkeit, mit der harten Wirklichkeit umzugehen, der will jetzt mal genau wissen, ist das, was hier in der Bibel steht, wirklich mal vorgekommen? Gibt es diesen Mann, von dem die Bibel hier redet? Ich meine, ein Mensch, der sein Leben für andere hingibt, das ist ein rührender Gedanke. Bloß von rührenden Gedanken, da hatte dieser Minister genug. Und von hohen Idealen. Der wollte jetzt klipp und klar wissen, ist das, was in der Bibel steht, nun Wirklichkeit? Gibt es diesen Menschen, von dem hier geredet wird, oder nicht? Jawohl, sagt der Philippus, den gibt's. Den kenne ich. Und von dem kann ich dir erzählen. Der heißt Jesus. Und dann fängt der Philippus an, diesem Minister die ganze Geschichte von Jesus zu erzählen. Wir hatten ja viel Zeit. Mit 2 PS durch die Wüste hat man viel Zeit. Ich weiß nicht, was der dem im Einzelnen nun alles gesagt hat, aber ich denke mir, der Philippus, der wird ungefähr so gesagt haben. Er wird gesagt haben, Gott liebt alle Menschen, also auch dich. Und Gott ist das egal, ob du eine schwarze Hautfarbe hast oder eine weiße, ob du Finanzminister bist oder Tramper, ob du nach Geld stinkst oder nach Karo, ob du aus Afrika kommst oder aus Karl-Marx-Stadt, auf alle Fälle, Gott liebt dich. Und er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Du bist nämlich ohne Jesus verloren wie alle Menschen, weil du ein Sünder bist, wie alle. Aber dieser Jesus, der ist am Kreuz für deine Sünde gestorben. Und was das Beste ist, der ist nicht tot, sondern der lebt. Und der hat mich jetzt zu dir geschickt. Und im Namen von Jesus, da sage ich zu dir, glaube an ihn. Und dann hast du das, was deine Seele ein Leben lang gesucht hat. Dann hast du Frieden mit Gott. Und lass dich taufen, denn Jesus hat mal gesagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Und wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Wie der Philippus gerade so am Erzählen ist, und über die Taufe spricht, da guckt er zum Fenster seiner Karosse da raus, der Finanzminister jedenfalls, er sieht eine Oase, ein bisschen Wasser und sagt, hallo, da ist ja Wasser, was hindert, dass ich mich taufen lasse? Wenn ein Mensch begriffen hat, wer Jesus ist, und wenn er von Jesus ergriffen ist, da gibt es für den keine Hindernisse mehr. Und deshalb frage ich jetzt mal diejenigen von euch, die noch nicht getauft sind, was hindert euch eigentlich daran, euch taufen zu lassen? Wenn du an Gott glaubst, warum willst du dann nicht auch ein Kind Gottes werden? Was kann dich daran hindern? Nichts. Nicht mal die kirchlichen Vorschriften können dich daran hindern. Die Kirche hat ja immer so ein bisschen umständliche Vorschriften. Die ist immer so, jene alte Dame in Berlin, die steht auf dem Alex und da kommt ein kleiner Berliner Junge und sagt, wie komme ich hier zum Bahnhof Friedrichstraße? Und da guckt die Dame den an und sagt, also, erst nimmst du mal die Hände aus der Hosentasche, dann putzt du dir erstmal die Nase, dann stell dich erstmal ordentlich hin und dann stellst du deine Frage nochmal. Und da sagt der Junge, also nee, das ist mir zu viel, da verlob ich mir lieber. Wenn der Philippus jetzt dem Afrikaner so einen Haufen Vorschriften gemacht hätte und gesagt hätte, also, da musst du erstmal die ganze Bibel gelesen haben und 100 Bibelsprüche auswendig können und mal öfter in den Gottesdienst gehen und dann reden wir mal über deine Taufe. Da hätte der Afrikaner gesagt, also, nee, das ist mir zu viel. Wenn das so umständlich ist, sich von deinem Jesus retten zu lassen, da bleib ich lieber ein Heide. Aber der Philippus, der ist nicht so umständlich gewesen, er sagt einfach zu diesem Mann, okay, du kannst getauft werden, wenn du von ganzem Herzen an Jesus glaubst. Da sagt er, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Genügt. Die steigen aus dem Fahrzeug raus, steigen ins Wasser und auf der Stelle wird dieser Finanzminister getauft. Und dann fährt er als ein glücklicher Mensch nach Hause, nach Afrika. Der kehrt zurück in sein Finanzministerium auf den alten Posten. In ein heidnisches Land, in dem eine vollkommen andere Weltanschauung herrscht. Und wo er mit seinem Jesusglauben total alleine ist. Oh, das juckt den überhaupt nicht. Der hat ja Jesus gefunden. Und der ist glücklich. Und der kann sich bloß noch freuen. Was dieser Mann auf der Straße nach Gaza erlebt hat, das nennt man eine Bekehrung. Ich weiß, es gibt Leute, die können das Wort Bekehrung nicht ausstehen. Aber das macht mir gar nicht aus. Das steht nämlich in der Bibel. Und in der Bibel steht, dass alle sich bekehren sollen. Alle. Das gilt für uns, die wir hier sind, ganz genauso, für die Getauften und die Ungetauften. Irgendwann im Leben muss jeder Mensch, der Christ sein will, einmal ganz bewusst sein Leben Jesus Christus übergeben. Du kannst nicht so im Allgemeinen Christ sein. Aus Tradition und so in der Masse. Weil sie dich als kleines Kind mal getauft haben, ohne dass du selber dich für Jesus entschieden hättest. Sondern es muss in deinem Leben der Moment kommen, wo du dich mit deinem ganzen Willen und Verstand und Herzen Jesus übergibst. Mit einem Wort, wo du dich bekehrst. Manche Christen bekehren sich nie. Manche hocken jeden Sonntag in der Kirche, ohne sich zu bekehren. Und die werden deshalb mit ihren auf den Kirchenbänken breitgesessenen Hintern erschlings in die Hölle fahren. Wie unser Reformator Martin Luther sich ausgedrückt hat. Wir lachen jetzt. Aber hoffentlich passiert das keinem, der jetzt gelacht hat. Hoffentlich passiert das keinem unter uns hier. Dass wir in die Hölle gehen, das heißt, dass wir verloren gehen, dass wir abkommen von Christus. Hoffentlich passiert das keinem von uns. Wenn du nicht bekehrt bist, da zählt dein Taufschein und dein Konfirmationsschein einen alten Dreck. Christsein ohne Bekehrung, das ist ungefähr so wie ein Wettrennen ohne Startschuss. Du rennst vielleicht, aber es zählt einfach nicht. Und alles, was ich heute von dir wissen will, das ist, wie steht das in deinem Leben mit dem Startschuss? Eine Bekehrung, das ist immer ein plötzliches Ereignis. Und trotzdem hat jede Bekehrung eine lange Vorgeschichte. Bei dem Finanzminister war die vielleicht deswegen so lang, weil der so reich war. Christus hat ja mal gesagt, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Hier in dieser Geschichte, da haben wir dieses Wundertier mal vor uns. Ein Kamel, das durch ein Nadelöhr geht. Ein Reicher, der gerettet wird. Bloß damit das klappte, da hat Jesus das schon lange vorher einfädeln müssen. Er hat jahrelang an der Seele dieses Mannes gearbeitet. Er hat ihn gelockt. Er hat ihn nach Jerusalem geführt. Er hat ihm auf dem Rückweg im richtigen Moment den Philippus hingeschickt. Und als der fertig ist mit seiner Taufbelehrung, da ist Wasser da und da konnte die Taufe stattfinden. Gottes Programmierung ist von höchster Perfektion. Und du kannst sicher sein, dass es auch kein Zufall ist, dass du heute Abend in diesem Gottesdienst hier bist. Auch dieser Gottesdienst ist ein Programmpunkt in deiner Bekehrungsgeschichte. Und du musst das jetzt selber entscheiden, ob dein Programm abgelaufen ist und ob du heute umschalten musst auf ein neues Programm, auf ein neues Leben mit Jesus. Und dieses Umschalten, dieser entscheidende Schritt hin zu Jesus, das ist immer nur ein Schritt, aber er muss mal getan sein. Wenn du das Mädchen, das du liebst, wenn du das heiraten willst, da rennt man ja auch nicht gleich am ersten Tag zum Standesamt, sondern das hat ja immer so seine Vorgeschichte, bis es soweit ist. Aber eines Tages geht er dann doch zusammen zum Standesamt. Und der entscheidende Schritt in die Ehe ist dort auch nur ein Moment. Du guckst deine Braut bloß mal an und zwinkerst dir zu und da ist es schon nicht mehr deine Braut, sondern schon deine Frau. So schnell geht das. Ihr guckt so ungläubig an, ihr werdet es noch erleben. Ich sag's euch vorneweg. Da ist noch ein bisschen Musik und Gerede drum, aber die eigentliche Eheschließung, die geht wie der Blitz. Und einmal in deinem Leben, da muss die Botschaft von Gott bei dir einschlagen wie der Blitz. Das muss in deinem Leben irgendwann der Moment kommen, wo du erkennst, so wie bisher, so geht das nicht weiter. Ich will jetzt mit dem alten Leben aufhören und ein Leben mit Jesus anfangen. Ich weiß nicht, ob die Botschaft von Jesus heute Abend bei dir eingeschlagen hat. Und ich weiß nicht, ob heute Abend der Moment für dich gekommen ist, wo du ein neues Leben mit Jesus anfangen kannst. Aber ich weiß bloß, wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, und wenn du heute gemerkt hast, dass Gott dich meint, dann weißt du jetzt auch ganz genau, dass du dran bist. Und dann frage ich dich, was hindert dich daran, dass du zu Gott kommst?